Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, willkommen zum Podcast Popcorn Culture. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden Personen, Persönlichkeiten, die eine Geschichte zu erzählen haben und die vor allem aber selber eine Lieblingsserie haben auf Netflix und Co. und mit mir darüber sprechen, was die Geschichte dieser Serie mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun hat. Und du kannst einschalten, zuhören, kannst dir das reinziehen auf iTunes, auf Spotify oder auch im Videoformat auf YouTube. Und du kannst natürlich auch selber posten, Kommentare schreiben, Empfehlungen machen, über welche Serie du gerne mal einen Podcast hören möchtest. Jetzt aber genug gelabert. Jetzt möchte ich unseren Gast vorstellen für heute. Das ist niemand anderes als Trommelwirbel, Eva Butzkis. Herzlich willkommen, Eva. Wir kennen uns schon eine kleine Ewigkeit, würde ich sagen. Du bist ja eine gute Freundin von mir und meiner Frau und way back, würde man auf Neudeutsch sagen. Und du bist eine besondere Frau, finde ich, eine faszinierende Persönlichkeit mit einem sehr außergewöhnlichen Beruf. Du bist Kostümbildnerin oder heißt das eigentlich jetzt Kostümdesignerin oder ist das nicht dasselbe?
Also von der Auswirkung her ist es das Gleiche. Designerin hört sich einfach schicker an.
Ja, ja.
Aber manche, die mehr aus der Theaterwissenschaft kommen, würden vielleicht eher Kostümbild bevorzugen. Ich finde, man kann beides sagen.
Okay, also das ist dein Beruf und du gehörst, wenn ich das so halbwegs richtig verstanden habe, gehörst du zu den eher wenigen Menschen in der Schweiz zumindest, die von dem Beruf auch wirklich leben können. Und du reist aber natürlich international herum. Du bist da in Leipzig und in Lausanne und in Bern und in Berlin und in Salzburg und in, was gibt's in der Schweiz, in Solothurn. Du bist an verschiedenen Orten unterwegs für verschiedene Theaterprojekte. Woran bist du gerade jetzt dran? Vielleicht so als vorgeschobene Frage, bevor wir so richtig in die Serie von heute eintauchen. Wo bist du jetzt gerade dran?
Ja, ich mache meistens mehrere Projekte gleichzeitig. Ich arbeite immer projektweise. Ich mache im Moment gerade die Zauberflöte in Leipzig an der Oper. Einerseits, andererseits ein kleines Theaterstück in Basel im Vorstadttheater, wo ich schon seit 10 Jahren regelmäßig arbeite, wo mehr so Familientheater ist. Und dann bereite ich auch noch einen dreiteiligen Tanztheaterabend am Luzerner Theater vor. Also ich bin wirklich mehrgleisig unterwegs. Das macht viel Spaß und es lässt nie langweilig werden. Und man hat bei den Zugzeiten, Zugfahrten immer ganz viel Zeit für Netflixen unterwegs auch.
Deutsche Bahn macht's möglich.
Deutsche Bahn macht's möglich.
Sehr schön. Hast du jetzt schon gesagt, was du in Leipzig, was das für ein Projekt ist?
Ja, es ist die Zauberflöte.
Genau,
das ist natürlich die Oper.
Ja, ein Riesenschinken,
genau.
Wahnsinn. Ja, sehr spannend. Ich habe dich ja auch so quasi in deinem Berufsfeld erlebt. Wir haben verschiedene Projekte in der Kirche auch gemacht, wo du mitgeholfen hast. Und ich habe dich als einen unglaublich künstlerisch begabten Menschen erlebt mit einem Wahnsinnsgespür für das, was auf der Bühne funktioniert. Ich fand das immer ganz faszinierend. Du hast wir haben mehr als einmal, hast du irgendwie einen Vorschlag gemacht, lass uns das so und so probieren. Und ich habe gedacht, nee, das wird garantiert nichts und habe versucht, dir das auszureden. So, Eva, das wird eine Blamage, lass uns das nicht machen. Und du hast mir einfach dann ganz bestimmt immer zugesagt, Manuel, das funktioniert. Und dann haben wir das ausprobiert und das hat wirklich funktioniert. Das hat atmosphärisch und vom Momentum her total gepasst. Und so bin ich so an den Punkt gekommen, wenn wir irgendwas zusammen machen, dass ich den Leuten sage, schau, wenn Eva dran glaubt, dann wird es einfach so gemacht, ja, weil das wird funktionieren. Da bewundere ich dich sehr. Da hast du einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Theater, Schauspiel, das ist deine Welt. Und natürlich eben bist du auch von Filmprojekten begeistert und bist Netflix-Junkie seit vielen Jahren. Wenn ich wissen will, was ist so angesagt in der Serienwelt, was muss man gesehen haben? Ich habe dich schon vor Jahren immer gefragt, Eva, Tipps für Serien. Und dann hast du mir so die großen und kleinen Geschichten empfohlen, die man einfach gesehen haben muss. Und heute reden wir über eine Serie, die dir ans Herz gewachsen ist. Wie heißt die?
Die heißt The Bletchley Circle. Also es gibt natürlich ganz viele Lieblingsserien auf Netflix, die ich habe, aber das ist so ein kleines Juwel, wo man schnell mal übersieht.
Ja, also ich habe, als du das vorgeschlagen hast, habe ich auch gedacht so, ja, The Bletchley, the what? Aber ich habe das dann nachgeschlagen und gemerkt, ja, das ist schon eher ein Nischenprodukt, hat aber doch eine recht solide Fanbase gewonnen. So 4 Millionen Leute haben sich die erste Season reingezogen und ist eine britische Produktion, spielt auch in England. Worum geht's bei der Serie? Gib uns doch mal für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, denen das genauso wenig sagt jetzt, wie es mir am Anfang gesagt hat, gib uns mal so einen Eindruck, worum geht's da?
Genau, also das Ganze ist eigentlich benannt nach Bletchley Park, was so ein englischer Landsitz, Herrensitz war, außerhalb von London, so 70 Kilometer entfernt. Und dort war während dem Zweiten Weltkrieg der britische Nachrichtendienst stationiert, die dort an der Entschlüsselung der deutschen Kriegskommunikation gearbeitet haben. Also sie haben versucht herauszufinden, wie das deutsche Heer miteinander kommuniziert, damit sie entsprechend gut vorbereitet eingreifen können. Und The Bletchley Circle ist eigentlich die Geschichte von ein paar Frauen, die dort gearbeitet haben. Es haben sehr viele, es haben eigentlich, glaube ich, sogar 2/3 Frauen, 1/3 Männer dort gearbeitet. Und die Frauen waren eben nicht nur Sekretärinnen, sondern haben aktiv an diesen Krypto-Entschlüsselungen oder wie das dann heißt im Fachjargon gearbeitet. Das waren blitzgescheite Frauen. Es gab neulich erst einen Kinofilm, der sich was ähnlich damit beschäftigt hatte, The Enigma Code, wo es eben drum ging, jemand, der versucht hatte, Alan Turing hieß der, glaube ich.
Ja.
Der den quasi wie eine der ersten Computer entwickelt hat, so Entschlüsselungsmaschinen, um noch schneller die Nazi-Codes zu entschlüsseln.
Ja.
Und jetzt bei Bletchley Circle geht es darum, eine Handvoll Frauen, die dort auf höchstem Niveau gearbeitet haben. Und jetzt spielt die Serie aber nach dem Krieg. Es ist 1952, 53 und die Damen sind zurückgekehrt nach Hause oder haben geheiratet. Nach dem Krieg mussten alle Briten, die irgendwie im Krieg verwickelt waren, mussten so Secrecy Acts unterschreiben. Also sie mussten sich verpflichten, dass sie nie jemandem sagen werden, was sie im Krieg getan haben. Also die meisten haben dann gesagt, ja, sie haben halt als Sekretärin irgendwie ausgeholfen oder so. Und das heißt, sie sind inkognito geblieben. Die Damen hier haben geheiratet und die erste, die man kennenlernt, ist Susan. Die ist jetzt Hausfrau und Mutter und ihr fällt auf beim Zeitunglesen, da wo immer wieder Berichte auftauchen von einem Serienkiller, entdeckt sie Muster, weil so hat sie jahrelang ihr Hirn trainiert, Muster zu erkennen und Dinge zu entschlüsseln. Und zuerst denkt sie, naja, das war halt so wie früher, ich sehe halt solche Muster, aber sie entdeckt sie immer wieder und sie hat mit der Zeit das Gefühl, dass sie eigentlich der Polizei beim Lösen dieses Falles helfen kann.
Ja.
Und dann wird sie aber natürlich überhaupt nicht ernst genommen, es weiß ja niemand, dass sie blitzgescheit ist, geht zur Polizei, wird da ausgelacht, geht mit ihrem Mann nochmal hin, wird auch von dem nicht ernst genommen, weil auch ihm durfte sie ihr Geheimnis nicht verraten und sucht dann die Hilfe von ihren Kolleginnen, Freundinnen werden sie erst mit der Zeit, aber von ihren Arbeitskolleginnen damals und die lösen dann diesen und auch noch andere Fälle.
Ja. Verrückte Geschichte, also die, man kann quasi sagen, die, die Rahmenhandlung oder die Voraussetzung, das ist eigentlich historisch verbürgt.
Mhm.
Die ganze Verschlüsselungsgeschichte, Entschlüsselungsgeschichte, das hat es wirklich gegeben.
Ja.
Also das war ja die Nazi-Verschlüsselungsmaschine, die hieß Enigma.
Genau.
Und der Alan Turing, der hat da im Bletchley Park mit vielen anderen zusammengearbeitet und der war natürlich erwiesenermaßen quasi ein mathematisches und informatiktechnisches Genie.
Mhm.
Und der hat eine andere Maschine gebaut, die diese entschlüsselt. Es
genau,
gab ja diesen
genau.
Film jetzt vor kurzem,
mhm.
The Imitation Game, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Es gab aber auch den Film Enigma, das Geheimnis, der ist mhm. so 10 Jahre älter.
Mhm.
Da ging es auch um dasselbe. Der Punkt ist einfach, dass quasi Alan Turing hat quasi den ganzen Ruhm und die ganze Berühmtheit und Bekanntschaft eingesackt für diesen Bletchley Park. Aber da haben unzählige Frauen mitgearbeitet mhm, auf höchstem Niveau.
Genau.
Das war auch eine Riesengeschichte. Ich habe das mal recherchiert, dann eben auf deinen Tipp hin und gemerkt, das sind da nicht so 3-4 Leute gewesen, sondern da haben Tausende von Leuten gearbeitet. Also da haben in der Zeit des Zweiten Weltkriegs haben, glaube ich, 5.000, 6.000 Frauen haben da gearbeitet. Also das war eine Riesengeschichte und die haben da wirklich, also die Entschlüsselung der Nazi- Funksprüche war kriegsentscheidend. Also
ja.
die haben wirklich der Sieg der Alliierten verdankt sich ganz wesentlich der Tatsache, dass sie dank diesen Entschlüsselungen wirklich dem deutschen Heer eine Nasenlänge voraus waren.
Ja. Genau.
Und diese Geschichte von diesen Bletchley Circle, diese Bletchley Girls, das ist so quasi exemplarisch für Frauen, die da wesentlich zu beigetragen haben. Aber die ganze Kriminalgeschichte nachher ist, glaube ich, fiktiv. Das ist jetzt, ich glaube, das ist so nicht passiert.
Da geht es ja dann aber auch gar nicht mehr drum. Also es ist eine Geschichte, die hätte genauso passieren können. Also da geht es dann eben um einen Serienmörder, die gab es ja zu allen Zeiten und in allen Nationen, sag ich mal. Also das Interessante ist einfach, dass es jetzt diese Gruppe von Frauen ist, die mit ihren Fähigkeiten, die jahrelang trainiert wurden, da ein bisschen so drüber stolpern und die sagen, wir können das ja nicht ungeschehen machen und wir haben ein Wissen und wir müssen dieses Wissen, so wie damals Informationen Macht bedeutet haben, wir müssen dieses Wissen weiter zum Guten, wir können unseren Drang für der Gesellschaft was Gutes zu tun, nicht einfach abschalten und unser Wissen und unser Können. Und wenn wir gesehen haben, dass da jemand in sein Unglück läuft, es geht so weit, dass sie, weil sie diese Muster, nachdem dieser Serienkiller funktioniert, haben sie das Gefühl, also weil sie die entlarven, haben sie das Gefühl, sie können vorhersehen oder vorhersagen, wann und wo das nächste Mal er zuschlagen wird.
Ja, genau.
Und sie können ja nicht jemanden wissend einfach ins Unglück rennen lassen.
Ja. Krasse Geschichte. Also das sind hier die Bletchley Girls. Ich habe hier für alle, die nur Audio hören, ich habe hier ein Bild. Das sind die 4 Frauen, das ist Millie und Susan und Lucy und Jean. 4 Frauen, die diesen Bletchley Circle bilden in der Serie. Und was mich interessieren würde, so, das hat dir irgendwie Eindruck gemacht, das hat dich berührt, diese Serie. Gibt es so eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du sagst, das ist dir nahegegangen oder das hat dich beeindruckt?
Ja, da gibt es natürlich einige. Also meistens, also ich muss sagen, ich bin ein sehr visueller Mensch und Netflix-Serien wähle ich ganz oft nach der Optik aus. Da dachte ich schon so, oh, das ist interessant, historisch, britisch mag ich sehr gerne, gerade wie die Briten mit Geschichte umgehen und da sehr feinfühlig und super genau und akkurat immer mit umgehen, finde ich eigentlich sehr faszinierend. Und dann fand ich es toll, dass es so eine Frauengeschichte ist. Es ist ja selten genug, dass es mal irgendwie vier Frauen in der Hauptrolle hat. Und eben die Frauen nicht nur das schöne Beigemüse sind so. Ja. Ja. Gibt's nicht so viele anspruchsvolle Serien, wo das dann so stattfindet. Und was ich, also es ist natürlich spannend, man guckt so dieser Hausfrau zu, also ich glaube, das Ganze startet so in der Gegenwart, aber man hat immer wieder die Rückblenden, wo sie sich erinnern, wie war das früher während dem Krieg, wie sind wir da auf Lösungen gekommen, und das hilft ihnen dann immer weiter. Und die Susan, diese ist jetzt Hausfrau und Mutter und lebt so das Leben, was damals so das, ich sag mal, wahrscheinlich Status Quo-Leben einer Durchschnittsfrau, verheirateten Frau war, eben, ja, dass sie für den Haushalt sorgt, die Kinder erzieht, was ja auch nicht so wenig ist, aber die vor allen Dingen wartet, dass der Mann abends heimkommt, gepflegte Unterhaltung, jo, nett ist, hübsch ist, so. Ja. Das war das, was von den Frauen erwartet wurde, und jetzt merkt sie, sie hat da was durchschaut. Sie hat nur von den Zeitungsartikeln her, hat sie jetzt die, sie hat da was beizutragen. Sie wird natürlich von der Polizei nicht ernst genommen, aber was ich noch viel schockierender und entsetzlicher fand, dass sie auch von ihrem eigenen Mann nicht ernst, ja, genommen wurde in dem Ganzen. Also, dass der wahrscheinlich dachte, naja, sie ist ja ein bisschen hysterisch oder irgendwas ist, weiß ich, ja, sie will sich jetzt wichtig machen, weil sie hat sonst nichts Spannendes erlebt oder weiß ich auch nicht. Aber das fand ich recht schockierend noch, dass sie hat sich ein neues Leben aufgebaut nach diesem speziellen Abenteuer, wo so ein Krieg, also okay, muss man natürlich mit vorsichtigen Worten so beschreiben, aber so eine Ausnahmesituation hat natürlich auch außergewöhnliche Aufgaben und Atmosphären, Situationen ermöglicht, und jetzt baut sie sich ein neues Leben auf und nichts von dem, wer sie vorher war, ist noch irgendwas wert, also weil sie noch nicht mal ihrem Mann erzählen durfte.
Ja.
So, das kommt erst in der zweiten Staffel irgendwann, kommt das, dass sie da ihm dann doch sich das anvertrauen kann. Da, also, ja, recht spät. Also man muss sagen, es ist jetzt nicht so eine Serie, wo irgendwie es pro Staffel 25 Folgen hat, so nicht, wie es bei manchen, ja, ja, anderen.
Genau, man hat das, also es sind eigentlich, es sind kompakt, zwei Staffeln, genau, und es sind drei Geschichten.
Genau.
Die erste Staffel ist eine Geschichte, die hat irgendwie nur drei Episoden.
Teile,
und die, genau, zweite Staffel hat zwei Geschichten an je zwei Episoden. Also, genau, man hat sich da schnell mal reingezogen. Mhm. Und ich fand das aber auch die bemerkenswerteste Szene sehr, sehr berührend, mhm, als sie in der zweiten Staffel erst ihrem Mann, Susan, ihrem Mann erzählt, was sie früher gemacht hat und gesagt, ihm klar macht, sie war nicht einfach Sekretärin im Krieg, im Nachrichtendienst oder was, sondern sie hat geholfen, die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Und dann sagt sie irgendwie, we saved lives, we made a difference. Mhm. Wir haben Leben, mhm, gerettet, wir haben einen Unterschied gemacht. Es ist eine sehr berührende Szene, wo man das Gefühl hat, sie leidet darunter, dass davon irgendwie in ihrem Empfinden nichts mehr übrig geblieben ist. Und es ist dann wirklich so ein bisschen absurd, dass eigentlich die Frauen immer wieder an diese Kriegszeit zurückdenken, mhm, fast schon als die abenteuerlichste, most exciting season of their lives.
Ja.
Einfach, dass da wurden sie gebraucht, da hat man ihnen was zugetraut und da konnten sie einen Unterschied machen. Und jetzt, wo quasi, mhm, der normale Alltag wieder einzieht, jetzt sind sie wieder in diese festgefügten Rollenbilder hineingepresst worden und man traut ihnen fast gar nichts mehr zu und nimmt sie überhaupt nicht mehr ernst. Das ist natürlich, das habe ich dann schon gemerkt, dass das natürlich ein Grund ist, warum dir die Serie auch gefallen hat.
Ja.
Weil du darin etwas, also so ein, vielleicht auch so ein Herzensanliegen entdeckt hast oder etwas eine Leidenschaft gespürt hast für diese Frauen und ihr Schicksal. Und das würde mich so interessieren, wo du denkst jetzt, ich meine, Es ist ja viel Zeit ins Land gezogen und die Zeiten haben sich sehr geändert, die Umstände haben sich geändert, die Rollenbilder haben sich verflüssigt und so weiter. Inwiefern würdest du sagen, hat die Serie auch uns heute noch etwas zu sagen oder ist es etwas, was wir heute noch ernst nehmen können oder müssen?
Also da gibt es sicher mehrere Ebenen. Also ich finde es schon noch spannend, dass quasi diese Frauen, die während dem Krieg eigentlich mit dem, was sie getan haben, wie, wenn es auch im Geheimen war, aber trotzdem hatten sie eine nationale Reichweite mit dem, was sie getan haben. Und auf einmal haben sie nur noch so eine ganz persönliche Reichweite, die noch bis zu ihren Kindern und wenn sie Glück haben, noch bis zu ihrem Mann geht. Je nachdem waren das ja auch sehr parallele Leben, die da gelebt wurden. Und ich glaube, dass es zum Teil heute auch noch so ist, dass wir Frauen immer noch zum Teil kämpfen müssen, wenn wir mehr nationale Reichweite haben wollen, oder auch globale Reichweite. Da sind wir noch nicht so gleichgestellt, wie man meint. Also jetzt ist natürlich in unterschiedlichen kulturellen Bereichen unterschiedlich stark. Aber ich finde auch die andere Ebene, die bei Bletchley Circle immer noch auftaucht, ist, Susan kommt alleine nicht weiter. Sie fühlt sich sehr isoliert, ja, da in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Mit ihren Kindern kann sie ja nicht über das reden. Die Nachbarin, die interessiert sowas auch alles nicht. Sondern sie muss sich wieder an ihre alten Kolleginnen von damals, ja, wenden. Und die waren gar nicht unbedingt Freundinnen. Nur weil es alles Frauen waren, heißen es ja noch nicht, heißt ja noch nicht mal, dass sie dann gerade auch genau die gleichen Interessen haben und sie kämpfen auch in diesem Vierergespann immer wieder. Macht es Sinn, uns weiter zu engagieren oder nicht? Oder ja, wo kostet es uns zu viel? Sie haben auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Hm. So, und ich finde es spannend, gerade heutzutage, wo einerseits schon so viel erreicht wurde für die Frauen, also wo unsere Vorgängerinnen vor uns viel erstritten haben, mit großen Kosten auch.
Mühsam abgerungen.
Was uns überhaupt, ja, nicht so bewusst ist. Also ja, ich bin sehr emanzipiert aufgewachsen. Ich habe eigentlich erst lernen müssen in meinen späten Teenie-Jahren, dass es zwischen Männern und Frauen tatsächlich auch Unterschiede gibt. Also, weil ich bin eigentlich aufgewachsen, es gibt keine Unterschiede, wir sind gleich stark, wir können gleich viel, so. Ja. Und dass es aber gar nicht so ist, sondern dass Frauen durchaus auch noch anders sind und also körperliche, ja, und Unterschiede, aber auch Kraftunterschiede, aber vor allen Dingen dann auch, also als ich gehört habe das erste Mal, dass Frauen so viel weniger verdienen wie Männer, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, das Thema ist schon längst durch. Ich wusste das einfach nicht. Das habe ich erst irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht so 2005 oder 2007 habe ich das erste Mal gehört, weil da sonst auch nie drüber geredet wurde. Es hat sich niemand drüber aufgeregt.
Ja.
Und da sind wir ja immer noch nicht wirklich weiter. Es gibt in Deutschland jetzt immerhin mal Gesetze, dass man nachfragen darf, ob der männliche Kollege gleich viel verdient wie ich eigentlich oder weniger ab einer bestimmten Betriebsgröße. Okay. Aber es ist noch nicht gesetzlich verankert, wie jetzt zum Beispiel in Island, wo es illegal wäre, dass Frauen weniger verdienen wie Männer. Mhm. Also da rein im finanziellen Bereich und das setzt sich natürlich fort. Stichwort Elternzeit. 75% aller Frauen werden auf Altersarmut zusteuern, wenn sie sich nicht selbstständig um irgendwie gute Rentenausgleich und so weiter bemühen, weil so viel häufiger Teilzeit arbeiten, dass wenn sie irgendwie Elternzeit, Mutterschutz und so weiter, weil in der Schweiz ist ja da noch einiges im Argen, was das angeht, dass Frauen sich um Kinder kümmern können und trotzdem arbeiten, weil sie das möchten, aber vielleicht auch, weil sie das müssen. Mhm. Es sind ja unterschiedliche Bedürfnisse da. Aber wenn mal ein Mann in Elternzeit geht, dann wird es genutzt. Jetzt können wir eine Weltreise machen als Familie. So, ne? Aber wenn die Frau Elternzeit macht, dann ist es, damit der Mann weiterverdienen kann. Also es ist irgendwie ganz andere, ja, Herangehensweisen an diese Themen. Ja. Und ich glaube, da gibt es schon noch einiges, wo noch nicht so gleichberechtigt ist, wie sich das vielleicht auf dem Papier so anhört.
Jo,
also gesetzlich sind wir ja da schon einiges, genau, weiter, wie auch schon, aber ja, Also die Realität ist schon noch anders.
Ich finde das immer schwer zu beurteilen, weil das, also einerseits natürlich gesetzlich müssen Grundlagen geschaffen werden für Gleichberechtigung in möglichst allen Lebensbereichen und gleichzeitig haben wir es ja mit systemischen Problemen, mit gesellschaftlich verfestigten Rollenbildern und so weiter zu tun. Theoretisch könnten Männer zu Hause die Aufgaben in Erziehung und Haushalt übernehmen und ihre Frauen arbeiten, das wäre kein Problem. Es ist aber de facto, ich glaube in Deutschland, 2% der Haushalte, also 2% der Familienhaushalte werden so geführt, dass die Frau arbeiten geht und der Mann ganz zu Hause ist, 2%. Mhm. Und die anderen haben irgendwie eine Mischorganisation, Mischrechnung, da arbeiten beide Teilzeit oder in den weitaus häufigsten Fällen ist halt nach wie vor, der Mann geht arbeiten und bei Kindern bleibt die Frau mehr oder weniger zu Hause. Das ist ja keine Schande. Es gibt ja viele, viele Frauen als Mütter, die sagen, das ist auch meine Berufung, das ist meine Erfüllung, das finde ich ganz gut so, da habe ich mich völlig frei für entschieden. Mhm. Gibt es ja auch. Ja.
Solange das so eine Entscheidung ist, die beide zusammentreffen und nicht irgendwie man einfach davon ausgeht, es ist halt irgendwie so und dann muss man es halt durchziehen. Ja.
Spannend wird es, wenn die Frau sich ganz völlig frei für was anderes entscheidet und der Mann dann findet, ist aber nicht.
Nee. Genau, also das muss man schon gemeinsam treffen, diese Entscheidung, wenn Kinder im Spiel sind. Ja.
Also vielleicht nochmal zu diesem Bletchley Circle. Diese Frauen, die hier unglaubliche Kompetenzen und Begabungen erwiesen haben, auch teilweise Führungsqualitäten und dann nachher im Prinzip so fast ein bisschen implodieren. Die eine arbeitet irgendwie, gibt Bücher raus in der Bibliothek und so, aber sie arbeiten einfach weit unter ihren Möglichkeiten.
Und das durfte sie auch nur, weil sie nicht verheiratet war, sonst hätte ihr Mann ihr das schriftlich genehmigen müssen. Früher haben noch die Männer die Arbeitsverträge der Frauen unterschrieben.
Und die Männer haben in Deutschland bis in die 60er Jahre durften Frauen gar kein Bankkonto eröffnen. Das heißt, selbst wenn sie gearbeitet haben, hat der Mann ihren Lohn verwaltet und war jederzeit frei, die Anstellung seiner Frau nach eigenem Gutdünken zu kündigen.
Genau.
Und konnte er dann vorbeigehen und sagen, nö, mit meiner Frau,
ich brauche sie jetzt nicht, doch zu Hause. Genau, sie kocht nicht mehr die so gut wie früher.
Ja gut, wir lachen jetzt, aber es ist eigentlich verrückt, das sind 50 Jahre her oder so, weißt du?
Ja, und wenn man denkt, also wir nennen jetzt so viele Beispiele aus Deutschland, aber wenn man denkt, dass das Schweizer Frauen waren, hier so defensiv werden. Es gibt einen Grund, warum das Schweizer Frauenwahlrecht erst so spät kam. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz ja neutral, also neutral im Sinne von, sie haben mit allen gleich mäßig viel gehandelt. Ja. So, ne? Aber sie haben sich nicht auf eine Seite geschlagen.
Ja. Sie haben beiden Waffen geliefert.
Genau, zum Beispiel. Das weiß ich aus meiner Berufsrecherche für Projekte, wo sich damit beschäftigt haben. So, ne? Also es ist historisch verbürgt. Es ist nicht nur irgendwie so Propaganda oder so. Aber in beiden Weltkriegen sind die Männer zur Grenzsicherung abgezogen worden und die Frauen mussten auf dem Hof, im Geschäft, im Büro dafür sorgen, dass der Laden weiterläuft. Jo. Das war in Deutschland und in den europäischen Ländern auch so. Allerdings in den europäischen Ländern, die in den Krieg verwickelt waren, sind die Männer beim Kriegsdienst quasi gestorben, großteils. Also gab ja massive Verluste da auf allen Seiten. Und bei den Schweizer Männern war es nicht so. Die sind nach den Kriegen jeweils zurückgekehrt und haben natürlich ihre Position zurückgefordert. Deshalb gab es dieses Umdenken in ich als Frau, ich kann was, gab es schon auch, aber es war nicht so nachhaltig dass sich das auch in so Forderungen oder die Forderungen nach mehr Mitbestimmung der Frauen haben deshalb so viel länger gebraucht. Ja.
Okay, das habe ich mir noch nie so zusammengereimt, aber das macht eigentlich Sinn, weil die Schweiz, ich weiß nicht, gesamteuropäisch, also sicher zu den Letzten gehört hat oder sogar, das, ich weiß nicht, zu aber irgendwie 1990 hat der letzte Kanton in der Schweiz, den wir jetzt namentlich nicht nennen wollen, aber hat der letzte Kanton in der Schweiz das
Druck von außen
das Frauenstimmrecht zähneknirschend akzeptiert, beziehungsweise die wollten das eigentlich nicht wirklich. Also man muss schon sagen, die Frauenrechte sind gerade in der Schweiz, sind den Männern eigentlich mühsam abgerungen worden. Ja.
Genau, und da finde ich es jetzt gerade umso spannender. Im Juni gab es ja den Frauenstreik, wo richtig viel Rambazamba auf den Straßen war. Ich war in Basel auch bei der Demo dabei. Aha. Da waren über 40.000 Frauen. Und es war eine tolle Stimmung. Interessanterweise war kaum Polizei zu sehen. Hm. Also ich weiß nicht, ob es nicht nötig war, dass wir...
Oder ob die sich nicht getraut haben.
dass man das den Frauen nicht zutraut zu randalisieren oder dass sie dachten, da gibt keine Gegendemo zu oder wie auch immer. Und man merkt jetzt auch mit den Parlamentswahlen, da ist jetzt auch was gegangen in vielen Kantonen, wo noch nie Frauen oder im Ständerat, von einzelnen Kantonen noch nie Frauen dort waren, da passiert was.
Ja.
Und es geht einfach darum, es geht gar nicht um, wer ist besser und wer ist schlechter, das macht alles gar keinen Sinn für mich.
Ja.
Ich finde, dass es der Menschheit was entgeht, wenn die weibliche Stimme und die weibliche Sicht auf Dinge nicht gehört wird.
Amen,
das ist einfach, da fehlt einfach dann was.
Ja, absolut. Also das hat mich hat die Ausgangslage jetzt auch in der Serie und auch worüber wir jetzt sprechen, ein bisschen erinnert an ein Buch von einem Typen, der heißt irgendwie Thomas oder Tom Schuller. Der hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt das Paula-Prinzip, oder ich glaube, es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, das heißt The Paula Principle. Und der Untertitel ist irgendwie Why, How and Why, warum und wie Frauen in Jobs arbeiten, die unterhalb ihrer Qualifikationen liegen oder so. Und das Paula-Prinzip, das ist der Autor, der hat das entwickelt quasi als Gegenstück zum Peter-Prinzip. Und das Peter-Prinzip, das ist schon uralt. In den 60er Jahren hat irgendeiner, der heißt, glaube ich, Lawrence Peter, hat das Peter-Principle geschrieben, auch ein Buch, Untersuchung aus Unternehmen. Er hat vor allem so Großunternehmen und so untersucht, die sehr hierarchisch strukturiert sind. Und hat dann das Prinzip entwickelt oder beobachtet und sprachlich daraus dann formuliert. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, damit ich das richtig zitiere hier. Die Angestellten steigen in einem Unternehmen so weit auf bis zur Stufe ihrer Unfähigkeit. Also die Idee ist einfach die, da stellt man einen an in irgendeiner großen Firma, arbeitet der so ein Jahr, zwei und dann denkt man, ja, da geht noch ein bisschen mehr, der könnte eigentlich Gruppenleiter werden, dann wird der Gruppenleiter und dann merkt man, ja, da ging jetzt auch noch ein bisschen mehr so, der ist noch nicht völlig ausgelastet oder der hat noch irgendwie Kompetenzen, die noch weitergehen, dann macht man ihn zum Abteilungsleiter und dann merkt man, jetzt ist er überfordert. Jetzt bringt das nicht mehr. Ja, jetzt, da geht jetzt nichts mehr. Und da bleibt er dann. Ja, und er sagt so, die Entwicklung in Unternehmen ist so, die Leute werden befördert, bis sie in einer Position ankommen, wo sie eigentlich unfähig sind, wo sie nicht mehr qualifiziert sind für den Job und da bleiben sie dann. Und jetzt kommt natürlich sehr pessimistische Einstellung. Das müsste man natürlich in 100 Richtungen auch differenzieren. Mhm. Aber es ist jetzt doch irgendwie so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das kann ich mir denken. Ja, so irgendwie so völlig von der Welt ist es. Also, es ist einfach. Ich habe Freunde, die bei Versicherungen oder Banken oder beim Staat oder so arbeiten. Die können Beispiele nennen ohne Ende von Vorgesetzten, zum Teil in hohen Führungspositionen, die einfach geballte Unfähigkeit an den Tag legen. Also das gibt's, ja. Das muss nicht sein, kann aber sein, ja. Und jetzt hat dieser Schuller hat gesagt, das Peter-Prinzip ist eigentlich schon schlimm genug, aber das wird muss ergänzt werden oder ist flankiert vom Paula-Prinzip, das besagt, dass eben Frauen in Jobs dazu neigen, in Jobs zu landen, die ihre Kapazitäten nicht ausfüllen oder die sie nicht, die sie, die ihre Kompetenzen nicht wirklich in Anspruch nehmen. Also die meisten Frauen, er hat das so formuliert, die meisten Frauen arbeiten unterhalb ihres Kompetenzlevels. Ja? Die meisten männlichen Angestellten steigen zur Stufe der Unfähigkeit auf und die meisten Frauen arbeiten unterhalb ihres Kompetenzlevels. Also es ist natürlich eine sehr pessimistische Sicht, aber er stützt das schon auch ab auf Beobachtungen, die er gemacht hat, wo er sagt, es gibt ganz viele Frauen, die geführt werden von Chefs, die wesentlich weniger Kompetenzen mitbringen. Die Zeit zum Beispiel hat darüber berichtet unter einem provokativen Titel, wieso kluge Frauen im Job oft hinter unfähigen Männern zurückbleiben. Es gibt verschiedene Gründe für diese Beobachtung oder für dieses Phänomen. Das hat aber zu tun mit dem, was wir schon diskutiert haben. Ja, so zum Teil Rollenzuweisungen, dass man Frauen bis heute nicht wirklich zutraut, Führungspositionen einzunehmen, dass man irgendwie zutiefst doch noch das Gefühl hat, na, Männer sind am Schluss des Tages geeigneter, Führungspositionen auszufüllen.
Ja, ist ja aber eigentlich absurd, oder? Man vertraut den Müttern die Kinder an, also die Zukunftsriege, die Führungsriege der Zukunft. Aber dass sie irgendwie die Führungsriege der Gegenwart anführen, das vertraut man ihnen nicht an. Also ja. Das ist eigentlich ist es doch absurd.
Ja, ja.
Aber es ist so.
Das sind auch oft so subkutane Überzeugungen, das sind so Sachen, die sind nicht sehr reflektiert, die sind aber tief verwurzelt, dass irgendwie auch so reflexiv dann, so instinktiv, dass man denkt, ja, wer kommt jetzt für den Job in Frage? Ja, der Peter und der Werner und der Ernst und so, und dass die Susanne dafür geeignet wäre, das kommt einem einfach irgendwie nicht in den Sinn.
Genau, gell? Aber liegt das nicht vielleicht auch drum? Dran, dass Werner und Peter und Heinz, die sind, mit denen man auch die Mittagspause verbracht hat und mit denen man sowieso immer über Fußball redet, während Susan schon längst die Kinder vom Kindergarten abholen musste und deshalb schon wieder sehr pünktlich davon springen musste.
Ja.
Also quasi fehlende Netzwerkstrukturen ist sicher eine der Gründe, warum Frauen nicht weiterkommen. Und das finde ich im Bletchley Circle ist super. Susan, die Hausfrau dort, wo sie merkt, sie als Hausfrau wird in ihrem Umfeld so nicht wahrgenommen, sie muss sich Verstärkung holen und the Sisterhood quasi spielt hier die Rolle. Frauen, die sich miteinander vernetzen, weil sie ineinander sehen können, was die andere jeweils mitbringt und sie werben richtig, dass die Nächste auch noch mitkommt, dass die Nächste auch mitmacht und sie kümmern sich umeinander, wenn dann die Reibungen auftauchen. Und eben, also das finde ich eben auch noch... Frauen werden manchmal, das sind dann alles Freundinnen und die haben es dann lustig zusammen. Beim Bletchley Circle, die Frauen, die haben es nicht nur lustig zusammen. Ja, ja. Und es sind nicht alles nur nette...
Ja, ja. Die mussten ja ihre Treffen, mussten sie ja quasi verdeckt betreiben. Sie haben gesagt, wir machen einen Buch-Diskussionszirkel. Und die Männer haben dann so, ja, ihr werdet sowieso nur tratschen, so Gossip und so. Und dann haben sie...
Gossip und Prosecco.
Sie mussten dann ihren Männern immer erzählen, ja, wir haben nur geklatscht, wir haben nur getratscht, nur Gossip und so. Dabei haben die einen Mord aufgeklärt, ja.
Genau, also sie müssten sich total unter Wert verkaufen.
Dazu sind die Frauen gut, so ein bisschen schnacken und so, aber
genau.
Ja. Also das ist auch einer der Faktoren in diesem Paula-Prinzip. Er hat 5 Faktoren, die er herausstellt, und das ist eben fehlende Vernetzung zu männlichen Vorgesetzten, die dir zum Sprungbrett werden in eine neue Position. Und dann aber auch, das hängt damit zusammen, auch fehlende Vorbilder. Also wenn es in der ganzen Hierarchie oben drüber praktisch keine Frau gibt, an der man sich auch orientieren könnte, um zu sehen, ja, wie sieht denn eine Frau aus, die so ein Team führt? Wie gibt's das? Also, you can only be what you see, der Tom Schuller auch zitiert, du kannst nur werden, was du auch irgendwie vor dir siehst. Und deshalb sind auch Pionierinnen in solchen Feldern extrem wichtig, weil sie anderen Frauen Mut machen und sagen, ja, das geht schon. Und so könnte das aussehen. Ja, das ist dann sehr ermutigend
auch. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin letztes Jahr in der Weihnachtszeit in London gewesen und da bin ich an so einem Laden vorbeigekommen, der hat nur Produkte von Frauen oder frauengeführten Unternehmen verkauft. Und am Spiegel in der Ankleide stand der Spruch, be the CEO your mom wanted you to marry.
Ah, ja, ja.
Also werd selber zu dem Unternehmer, halt zu dem Geschäftsführer, den, von dem deine Mutter noch dachte, dass du den mal heiraten wirst. Du brauchst den gar nicht. Mach einfach dein eigenes Ding, mach selber deine Firma auf. Und ich glaube, das ist auch noch was, wo ich sehe, dass Frauen sich oft unter Wert verkaufen auch, während, also das ist wieder sehr klischiert gesprochen, ne? Aber während Männer oft einfach behaupten, also es gibt irgendeine Führungsposition oder irgendeine Stellenausschreibung und Männer denken so, was muss ich da alles können? Naja, das kann ich sicher schon, naja, sonst den Rest lerne ich unterwegs, ich bewirb mich mal.
Ja, ja.
Wenn sie mich nicht wollen, können sie es immer noch sagen. Ja, ja. Frauen denken, was, das muss ich alles können? Oh nein, also ich, also naja, die Titel habe ich schon, aber ob ich das, ich lasse es mal lieber, nein, hinterher blamier ich mich oder so.
Das
ne, ist einfach eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise auch.
Das ist wieder einer der fünf Punkte bei Schuller auch, dass er sagt, so das Selbstbewusstsein, dass er nennt so diese Regel bei Männern, die lesen eine Job, wie heißt es, nicht Application, sondern eine Jobausschreibung und da sind verschiedene Kompetenzen gefordert und wenn der Mann eine der Kompetenzen erfüllt, denkt er, ja, da bin ich der Richtige für den Job. Und die Frau erfüllt eine der Kompetenzen nicht und denkt, nee, da bin ich die Falsche. Ja. Da,
genau.
kann ich eins von fünf kann ich nicht, muss ich mich nicht bewerben. Ja. Es ist sehr grob geschnitzt, aber es fängt vielleicht schon etwas ein von den unterschiedlichen Selbstverständnissen, die manchmal im Spiel sind. Jetzt, ich möchte dich noch fragen, so, du bist ja beruflich in einer ganz eigenen Welt zu Hause und viele Leute kennen die Welt nicht, ich gehöre auch dazu, das ist nicht mein Metier und ich habe mich gefragt, wie das bei dir so in der Theaterwelt, das gilt so als die progressive Speerspitze der Gegenwartskultur und so, wie ist das denn mit Gleichstellung und mit auch jetzt du als Frau in deinem Berufsumfeld, musstest du da kämpfen, um den Respekt und die Position zu erhalten, die du erhalten hast? Musstest du vielleicht mehr kämpfen, als du es als Mann hättest tun müssen? Oder wie läuft das so im Theater? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das Theater mag schon recht progressiv sein. Hinter den Kulissen geht es sehr altmodisch und hierarchisch oft zu, sehr patriarchal. Die meisten Intendanzposten, also Chefposten, Leitungsposten im Theater sind von Männern besetzt. Die meisten Autoren, die gespielt werden, sind Männer. Oder auch Komponisten, die gespielt werden, sind Männer in der Oper jetzt. Die meisten Regisseure sind Regisseure und nicht Regisseurinnen. Hm. Also es gibt viel mehr interessante Männerrollen wie Frauenrollen, was auch aus der Historie kommt, dass früher Frauen gar nicht auf der Bühne stehen durften. Also jetzt die letzten 100 Jahre nicht, aber davor war das undenkbar,
da
weil die
Männer
verfallen
die Frauenrollen
sonst, da
gespielt,
haben Männer die Frauenrollen gespielt, was völlig moralisch unfragwürdig war. Allerdings, wenn eine Frau eine Frauenrolle spielt, war klar, dass sie sofort zur Prostituierten wird oder sowas.
Ja, ist ja
oder
klar.
Sofort moralisch komplett untragbar.
Ja.
Eben, genau. Ist ja das schwache Geschlecht, da kann es ja nur schlecht laufen sozusagen. Nein, also es ist wirklich so, es gibt viele neue Bestrebungen, als jetzt in Karlsruhe am Staatstheater die Intendanz gewechselt hat und es ein komplettes Frauenteam gab, gab es riesige Schlagzeilen, ein großes, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass das auch eine Variante sein könnte. Eigentlich sollte das nicht so Schlagzeilen produzierend sein, wie es war letztendlich.
Ja. Aber es ist auch in der Theaterwelt eben eine Außergewöhnlichkeit.
Es ist auch da und dann, du hast ja noch nach meinem Beruf gefragt, als Kostümbildner ist man wie in den meisten textilen Berufen, hat es jede Menge Frauen, wenige Männer, wenn sind es schwule Männer, wobei ich nicht weiß, wie ein das qualifiziert zum ein guter Kostümbildner sein, aber da geht es dann mehr so um Connections knüpfen wieder wahrscheinlich. Und dann ist es natürlich schon so, dass es so eine ganz althergebrachte Hierarchie der Materialien gibt. Das geht noch auf Plato zurück, wo so zuerst die Architektur die Kunstform schlechthin war und die Bildhauerei.
Ja.
Und dann das Material, also so der Stein war so das Oberste, das feste, unverrückbare eben. Und dann wird es weicher, das Holz kam später dann, also war auch noch irgendwie akzeptabel und dann irgendwann der Stoff. Also zum Beispiel, wenn man über textile Kunst was nachlesen will, da gibt es kaum Bildbände oder irgendwas über textile Künstlerinnen, noch weniger. Also auch im ganzen Kunst- und Kulturfeld ist diese...
Du meinst jetzt aus der Zeit auch oder was? Aus früheren Zeiten oder
ja,
überhaupt?
Heute immer noch, immer noch. Also es wird immer, es gibt wenige Werkschauen nur von Künstlerinnen, auch im Kunstmuseum Zürich. Also wie oft zeigen sie Gemälde nur von Malerinnen? Also auch da... obwohl die Kunst sich sehr viele Freiheiten nimmt, gibt es auch da noch ganz viel zu bewegen. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Theaterfrauen, die feiern alles immer, wenn mal irgendwo wieder ein Frauenteam unterwegs ist. Und ich habe jetzt gerade eben ja gesagt, ich mache die Zauberflöte in Leipzig und das ist mit einem Team, mit einer Regisseurin und ich als Kostümbildnerin und dann gibt es noch einen Bühnenbildner, also einen Mann, der da auch noch beteiligt ist. Und aber jetzt bei den ersten Gesprächen im Haus haben schon Leute schon gesagt, sind mal gespannt, ob man das sehen wird, dass eine Frau jetzt da dieses Stück bearbeitet oder so ein Frauenteam. Weil die Zauberflöte ist zwar eine wunderschöne Oper, ganz tolle Musik, können alle Lieder einfach draus mitsingen, aber harmlos ist sie nicht. Also weder was Frauen angeht, sonst auch noch was Schwarze, der arme Monostatos muss immer singen, weil ein Schwarzer hässlich ist. Das kann man heutzutage eigentlich auch nicht mehr bringen.
Also, politisch
korrekt ist diese Oper gar nicht. Nein, und die Frauen kommen auch ganz schlecht weg. Also sie sind eigentlich die Verkörperung des Bösen und des Schlechten. Und es wird viel geplaudert und es passiert wenig, wird immer ihnen vorgeworfen und so weiter. Mhm. Und also wie gehen wir damit um? Den Text kann man zum Glück schön zusammenkürzen. Der ist in der Oper nicht so eine heilige Kuh wie die Musik.
Ach so, okay.
Wir hoffen, dass wir einige der ganz schlimmen Musikteile noch ein bisschen rauskürzen können. Aber da ist
Musikteile?
Ja, also ich meine, wenn das so eine untere Nebenrolle irgendwie 5 Minuten drüber singt, wie schlecht die Frauen sind, aber es hat für die Handlung keinerlei
Relevanz
ist die Frage, braucht man das wirklich oder nicht? Wenn es nur Text wäre, hätte man es längst gestrichen.
Ach so, okay. Ne?
Aber in der Oper ist immer die musikalische Integrität ja noch ein Thema.
Ja.
So. Oder da geht man anders, weniger frei mit um, wie jetzt im Schauspiel zum Beispiel. Aber was wir in der Hand haben, ist, wie die Frauen besetzt sind, wie die Frauenrollen angelegt sind zum Beispiel, ob das alles, also es sind eh nicht so viele, natürlich sind viel mehr Männer auf der Bühne, aber ob das dann die Frauen alles nur so arme Hascherl, die schnell gerettet werden müssen, sind oder nicht. Wenn man denkt, Tamino, die männliche Hauptrolle, ist eigentlich ein totaler Waschlappen und ein Weichei und die anderen reden ihm immer zu, yay, du schaffst es, komm, wir tragen dich über die Ziellinie. Und wenn es dann aber am Schluss eigentlich Pamina rettet, ihn eigentlich und sagt ihm, aber du hast doch das und das bekommen, jetzt benutze es halt auch so, ne?
Ja.
Und das
also die Frau als Steigbügelhalterin für den Erfolg
des
dann, Mannes.
Das so. Geht dann gerade noch so,
das geht
genau.
Noch.
Aber eben bei uns werden die Frauen einfach anders inszeniert sein, dass sie eben nicht nur die Steigbügelhalter sind, sondern selber auch aus ihrer eigenen Kunst her glänzen können.
Ja, das ist aber sehr schön. Dann würdest du sagen, das merkt man dann schon auch, wenn die Besetzung jetzt so viele Frauen, die da mitdenken an einem Stück, das darf man dann auch rausspüren, oder?
Ich hoffe schon. Also es ist ja nicht so, dass es dann am Schluss eine Frauenoper wird.
Ja,
so.
Ja.
Aber es ist einfach, aber also... Das hängt natürlich auch mit dem Stück zusammen. Ne? Im Stück ist schon implizit, am Anfang denkt man, der Sarastro, der Mann ist der Böse, der männliche Herrscher.
Yeah.
Dann im Laufe vom Stück wird es eigentlich umgedreht. Nee, die Königin der Nacht, die weibliche Herrscherin ist die Böse. Und es ist alles relativ unklar. Also da hat es auch schon so Ambivalenzen, wo man ein bisschen Gestaltungsspielraum durchaus hat. So. Aber ich denke, also ich hoffe, dass man das schon vor allen Dingen einfach als modernen Sicht auf diese Oper sehen wird.
Ja. Eine persönliche Frage noch, so wir kommen langsam in die Schlussrunde, aber du hast von deinen Eltern erzählt oder du hast erzählt von wie du aufgewachsen bist, sehr eigentlich gleichberechtigt, sehr ermutigend und so für dich auch als Mädchen und als Frau dann. Ich glaube, deine Eltern auch kennengelernt an deinem Geburtstag.
Ja,
da.
Genau.
Und du hast mal ein Bild gezeigt, ich weiß das noch, früher mal ein Bild von deinen Eltern, so richtig als Hippies, so wie man sich's vorstellt und so. Genau. Und du bist da sehr in einem ermutigenden und fördernden Spirit irgendwie groß geworden. Du hast aber auch enge Verbindungen zur Kirche, zum christlichen Glauben. Und ich finde das eigentlich noch spannungsvoll irgendwo, weil die Kirche und das Christentum sich ja nicht nur mit Ruhm bekleckert hat, was die Stellung der Frau betrifft. Oft wurden patriarchale Systeme von der Kirche nicht nur nicht gestürzt oder nicht überwunden, sondern von der Kirche sogar im Namen Gottes noch bestärkt, noch mit Bibelzitaten bekräftigt quasi. Du hast aber für dich persönlich einen sehr positiven Zugang zum christlichen Glauben. Hat das für dich irgendwo, hat das dir irgendwo geholfen, jetzt für dein Selbstverständnis als Frau, der Glaube, das stand es dir offensichtlich nicht nur im Wege, ja, sondern irgendwie hat dir das auch persönlich, trotz der vielleicht auch der Schuldgeschichte der Kirche, hat es dir doch auch irgendwie geholfen? Wie muss man sich das zusammendenken?
Naja, also ich habe mich bei Gott nie in der zweiten Reihe gefühlt, weil ich eine Frau bin oder so. Also ich hatte, so wie ich eben ja aufgewachsen bin, in dem festen Bewusstsein, dass alle gleich sind und also vor allen Dingen gleich viel wert, bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich normal ist und bin erst später darüber gestolpert, dass es ja durchaus auch Stellen gibt in der Bibel, wo das nicht so als normal betrachtet wird. Es gibt aber noch viel andere Stellen, viel weiter vorne im Alten Testament, wo es immerhin schon mal eine neue Kategorisierung der Frau von Gegenstand und Kriegsbeute zu wirtschaftlicher Faktor ist oder so. Also es ist immer noch alles
Baby Steps.
Ja. Es ist immer alles noch eher barbarisch mit unserem heutigen Blick drauf. Aber wenn ich so in die Bibel allgemein gucke, merke ich, dass da eigentlich bei ganz vielem, also ich meine, Mann und Frau wurden beide im Ebenbild Gottes geschaffen. Also zumindest so, wie ich das lese. Ja. Und es gab ganz viele immer so kleine Schritte, die ich oft gar nicht wahrgenommen habe, weil ich mich viel zu wenig auskenne und das dann gar nicht als Fortschritt wahrnehme, wenn ich eben lese, ja, dass David noch eine Frau mehr hat und noch eine mehr und noch eine mehr und dann ist er irgendwie ein Mann nach dem Herzen Gottes und da denkt man, aber das gehört sich doch gar nicht, so viele Frauen haben. Irgendwie habe ich das anders verstanden. Okay. Aber dass damit er eigentlich den Frauen eine quasi gewisse wirtschaftliche Sicherung anbietet.
Ja.
Unter dem Namen Ehe, ja, so, ist eigentlich schon ein Schritt vorwärts, ja, von dem, was eigentlich sonst üblich gewesen wäre. Also von dem her, und dann auch im Neuen Testament. Und es gibt durchaus ja auch Stellen, die man so interpretieren kann, als hätten auch die Frauen dort in der Kirche mitgeleitet und in der Frühkirche entscheidende Rolle gespielt. Und also, es gab Jüngerinnen bei Jesus auch dabei, ja, und so weiter. Die sind natürlich nicht die Schlagzeilen geschaffen haben. Es ist ja auch klar, dass so ein patriarchales System immer daran interessiert ist, sich selbst zu erhalten. Oh. Und ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, würde ich mich auch fragen, wieso soll ich jetzt hier was abgeben? Mir geht's doch gut. Ne? Also wenn man das aus dem Blickwinkel des Privilegs anguckt, ist klar, dass es da nicht Bedarf gibt, was zu ändern. Ich glaube einfach echt, dass die Kirche sich ins eigene Bein schneidet, wenn sie die Frauen nicht wahrnimmt und wenn sie auch Mütter einfach nur in die Mutterecke steckt und das sind eigentlich auch Manager, die managen das Budget, die Zeiten, die haben Arbeitspensen wie Manager, die haben meistens nicht wirklich Urlaub, weil die ganze Bagage woanders hin verfrachten und da rund um die Uhr bespaßen, ist nicht Urlaub. Das, also ist nicht so, wie ich den definiere und wie die Männer den nie mitmachen würden, wenn das genau gleich wäre, schätze ich mal. Vielleicht ist das auch schon eine sexistische Aussage, ist gut möglich, aber ich glaube, die darf da auch mal stehen bleiben. Also Ja. Ich denke einfach, dass, also ich habe mit meinem Glauben da immer viel Reichtum draus ziehen können und habe mich immer eigentlich rundum angenommen gefühlt.
Ja.
Und ich glaube, wenn die Kirche sich bemüht, Frauen als gleichwertig wahrzunehmen und das zu Ende denkt, dann, so wie Paulus sagt, vielleicht werden sie auch noch meiner Meinung sein, früher oder später, oder der Heilige Geist wird sie überzeugen.
Sehr, sehr schön. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das so, du siehst wie das Potenzial, zumindest in der biblischen Überlieferung, so das Potenzial für eine Befreiungsgeschichte auch der Frau.
Auf jeden Fall, ja.
Und es gibt gute Gründe, diese Befreiungsgeschichte quasi weiter zu denken. Und du für dich persönlich hast eigentlich den Glauben, auch den Gottesglauben als eine Ermutigung erlebt, dich selbst zu sein und dich nicht unter Wert zu verkaufen. Das war für dich, der Glaube war für dich keine unterdrückerische Geschichte.
Nein, ich habe aber auch Gott nicht unbedingt so als den alten Mann mit dem langen Bart wahrgenommen oder als spezifisch männlich. Ich weiß, dass da viele, auch Frauen, Probleme mit diesem Bild haben und das überhaupt eben... Die Frage ist jetzt Gott männlich, ja oder nein, viele schon an den Rand bringt, sowohl zur einen Seite als auch zur anderen Seite. Aber ich glaube, Gott ist so viel größer als das. Und ich nenne ihn, es, sie, wie auch immer, Gott. Ich habe mal von meinen Eltern die Bibel in gerechter Sprache geschenkt bekommen.
Die haben wir hier.
Voilà, genau.
Die haben wir
und dann
hier.
Halt die durch, ja,
kleine
durchgeblättert.
Kleine Werbe.
Also was ich spannend fand, war, die frauenkritischen Stellen sind genauso gleich übersetzt, aber überall, wo Gott steht, gibt es noch irgendwie 7 Alternativtitel, wo da auch noch, oder der Allmächtige oder was auch immer, aber steht auch die Allmächtige und die Segnende und die Heilende und all diese Wörter für Gott. Und das fand ich nochmal spannend und ich habe gemerkt, das macht meinen Glauben aber eher reicher anstatt ärmer, wenn ich mir Gott so vorstelle, weil es auch eben dieses enge Gottesbild nochmal sprengt und das hat was total Wohltuendes für mich eigentlich.
Ja, sehr schön. Also ist nicht da sogar der El Shaddai ist manchmal so der als der Vielbrüstige oder der Bebrüstete oder
das
so. Darauf geht eigentlich diese Gottesbezeichnung zurück. Da denke ich manchmal, also wenn man darauf besteht, dass Gott ein Mann ist, dann ist er ein sehr eigenartiger Mann.
Allerdings.
Ja gut. Eva, vielen Dank für das Gespräch. Das war super spannend. The Bletchley Circle. Wir kommen auf die Serie zurück mit einer kurzen Frage. So, was würdest du sagen, für wen lohnt sich das anzusehen? Warum sollte man sich die paar Stunden Zeit nehmen, die Serie reinzuziehen?
Also ich finde, das lohnt sich für alle, die sowieso gerne Krimis gucken, weil es einfach ein gut gemachter Krimi auch. Für alle, die gerne historische Dinge erleben, weil es durchaus auch was Frisches hat in der Historie und es ist aber auch ein spannender Blick in eine Zeit und wie die Zeiten sich geändert haben und ich finde, es ist für uns Frauen sehr ermutigend, dass wir uns mehr zutrauen können, als wir das manchmal so tun und uns gegenseitig dabei anfeuern auch.
Sehr cool, sehr cool. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, The Bletchley Girls. Das ist eine Journalistin, die hat das recherchiert und hat einige dieser Bletchley-Frauen ausgegraben, also eben nicht ausgegraben.
Hoffentlich nicht.
Die hat die gefunden und die leben noch zum Teil.
Oh, super.
Die sind 96, 98 Jahre und so, hat die interviewt und hat ihre Geschichten dann erzählt. Super spannendes Buch. Über, glaube ich, 11 oder 12 dieser Bletchley, sie hat es eben Bletchley Girls genannt, was die alles erlebt haben im Krieg und danach. Und ich habe gedacht, das passt sehr gut und habt ihr das besorgt. Vielen Dank, Eva, für das Gespräch. Und wir werden uns bestimmt nicht zum letzten Mal unterhalten haben.
Tschüss. Das stimmt, super. Vielen Dank. Toll. Schaue ich gerne rein. Dankeschön.
Und ihr Lieben, wir sind am Ende dieses Podcast-Gesprächs, aber du kannst natürlich wieder einschalten, wenn es wieder heißt Popcorn Culture, gepflegte Unterhaltung für Freunde der Popkultur und Fans von Netflix und Co. Wir sehen uns wieder. Tschüss zusammen. RefLab.